Ja, wir waren ja jetzt so richtig fies und haben euch warten lassen auf den zweiten Teil von unserem Podcast mit Suha. Fangen wir doch gleich mal da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben.
Ich finde gerade die Debatte total spannend, weil wir ja im Prinzip über Orientalismus angefangen zu reden, über was Koloniales, was Westliches und jetzt aber auch angekommen sind bei diesen Akteuren, die Kolonialismus betreiben, die man ja sonst nicht klassisch erwarten würde, wenn man über Dinge redet, die Kolonialherren aus dem Westen tun. Mhm. Also ganz vieles davon, jetzt kann man natürlich über Internalisierung reden, aber ganz viele Akteure, die das betreiben, müssen ja nicht weiß positioniert westlich sozialisiert sein. Das sind bestimmte Diskurselemente, die durch den Kolonialismus so weit gegangen sind, dass sie heute auch ganz selbstverständlich im Orient, im Nahen und Mittleren Osten nicht nur reproduziert, sondern aktiv benutzt werden. Da gibt es eben auch durchaus die Vorstellung, dass das vollkommen natürlich sei. Das heißt, so weit ist das schon gekommen, obwohl es offensichtlich in manchen Punkten mit der Realität nicht übereinstimmt.
Und eben, ne, also es gibt halt einfach einen Markt dafür. Also so es machen Menschen, sind davon abhängig, zu überleben, indem sie eben Orientalismus reproduzieren. Also die ganzen Besitzer von den Ständen, beispielsweise dem Jamal Fna oder so, aber auch in Ägypten, in den Bazars oder sonst wo, die leben eben davon, dass sie das bieten, was sich eben sehr, sehr viele Touristinnen und Touristen halt irgendwie vorstellen. Und zwar eben Schlangenbeschwörer und, weiß ich nicht, Schnecken zum Essen, die, und was gibt's da noch? Affen oder sowas? Da gibt's ja auch so Affen, die man sich dann irgendwie in die Schulter machen und dann Fotos mitmachen kann. Davon leben dann halt einfach auch Menschen, ne? Und das ist halt einfach krass, wie weit einfach koloniale Bilder gehen von damals bis heute immer noch sofort bestehen und halt man, also wie viel Menschen halt auch einfach davon abhängig sind, so.
Ja, da sind eben ganz viele Machtebenen auch mit drin. Also du hast halt ökonomische Macht, Deutungsmacht, da spielt dann ja auch alles eine Rolle. Wir haben ja schon so ein bisschen angefangen, über die heutige Ebene und so ein bisschen Vergleiche zu reden mit anderen Phänomenen. Würdest du jetzt so als unser Experte, den wir uns ja heute extra eingeladen haben, damit wir uns da nicht so weit aus der Deckung wagen müssen, würdest du sagen, dass es da, ihr hättet jetzt auch lachen können, würdest du sagen, dass es da bestimmte Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Diskriminierungsformen oder Diskursarten gibt?
Orientalismus und andere Diskriminierungsformen. Also bestimmt, weil Orientalismus ist ja ein Teilaspekt, würde ich sagen, von einem Eurozentrismus. Eurozentrismus, die Sichtweise Europas, vor allem aber eben der ehemaligen Kolonialländer Europas auf andere Länder oder auf die Welt, ist, und da eine Abspaltung davon ist dann letzten Endes Orientalismus. Wobei, und genau, also ne, wie dann beispielsweise Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika dann beispielsweise betrachtet werden, ist halt eben ein Aspekt, aber wie Menschen aus Afrika dann beispielsweise betrachtet werden, gibt's, also das ist halt eben auch ein Teil von einem eurozentristischen Machtgefälle einfach, oder eben Länder in Ostasien oder in Südamerika oder in Indien oder weiß ich nicht wo, in allen möglichen postkolonialen Ländern. Orientalismus ist dann letzten Endes nur ein Teilaspekt von recht vielen Bildern, wie wir eben auf oder wie der Westen eben auf ehemals kolonisierte Länder eben blickt und deren Subjekte, also deren Menschen halt eben sie labelt.
Jetzt haben wir, ich glaube, du blätterst schon in deinem Büchlein. Du möchtest uns ein paar Zitate vorlesen, oder?
Das sind aber halt eben Sachen, wo Said analysiert, was teilweise eben rausgenommen worden ist. Er redet unter anderem eben auch davon, dass Texte, also gerade auch teilweise im Korantext oder irgendwie weitere Überlieferungen, was also islamische Überlieferungen, dass die so übersetzt worden sind und diese Teile rausgelassen worden sind, die es ermöglicht hat, den Colonizern Bilder zu kreieren, ne? Also praktisch, ne, gerade diese Männlichkeitsbilder, also da sind bestimmte Sachen immer irgendwie in den Überlieferungen systematisch rausgelassen worden und ich.
Und das ist ja im Prinzip, was du gerade beschreibst, ist ja letztlich einfach ein Verification Bias. Also ich habe schon eine Idee davon, wonach ich suche. Und ganz ehrlich, wenn ich unbedingt will, dann finde ich schon Belege für meine These. Das
machen ja auch viele. Also, ne, das so funktioniert, also so funktionieren ja auch rechtspopulistische Seiten, so funktionieren rechtspopulistische Parteien, indem sie genau das, was quasi auch früher gemacht wurde, indem man halt Stücke von Koranversen, von Hadithen herausnimmt und sich dann eben ein Schreckensgespenst Islam, ein Schreckensgespenst Nahen Mittlerer Osten, Orient, die Region zusammenbastelt und das halt als das Gegenteilige von sich eben darstellt. Ne? Was, glaube ich, wichtig ist, nochmal zu erwähnen, im Konzept von Orientalismus ist das halt immer auch, also in so einem Othering-Prozess halt irgendwie auch funktioniert, ne? Also das Othering als das Andersmachen und eben auch vor allem, um ein Machtgefälle halt darzustellen. Also wir aus dem Westen, die rational sind, die aufgeklärt sind, die geduldig sind, die weiß ich nicht, was alles mit positiven Attributen besetzt sind. Und die aus dem Orient, die genau das Gegenteil sind, irrational, unvernünftig, unaufgeklärt, religiös, traditionell, barbarisch und so weiter. Also all diese Dinge funktionieren ja bis heute immer noch, indem man halt eben ein Schreckensgespenst aufbaut, das anders ist als das, was ich bin, um sich selbst eben in eine höhere Position zu stellen.
Und die Logikfehler, die du da ja beschreibst, das ist ja nicht nur ein rechtspopulistisches, das wurde ja schon früher erfunden. Das findet man auch genauso bei Aufklärern, bei Linken. Othering findet man in Beschreibungen des weiblichen Geschlechtes von früher. Das findet man in der Skizzierung der unteren sozialen Schichten, Homosexuelle, Juden. Es ist eigentlich egal. Man hat diese Dynamiken immer irgendwo da, wo man sich selbst darüber definiert, indem man sich über eine andere Gruppe erhöht. Deswegen finde ich den Begriff auch, um wieder mal auf die Vergleichsebene zu kommen, sehr hilfreich, um da so ein über das einzelne Phänomen hinausgehende Systematik zu finden.
Ich habe hier noch ein recht nettes Zitat, was ganz gut passt. Es geht hier um die beiden Autoren Leopold von Ranke und Jakob Bruckhardt, die über den Islam schreiben, und zwar in Weltgeschichte, das von 1881 bis 88 geschrieben worden ist. Ranke spoke of Islam as defeated by the Germanic Romanic people and in his historische Fragmente von 1893, Bruckhardt spoke of Islam as wretched, bare and trivial. Genau wie du eben gesagt hast, diese komplette Othering, diese wirklich negativen, barbarischen Attribute.
Und genau, aber was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, also dass eben auch sehr, sehr oft eben auch sehr, sehr romantisierende Attribute eben verwendet wurden, die eben auch sehr, sehr wenig mit, also das, ne, das sind halt immer nur so Fragmente, die aber so generalisiert werden. Also es wurde dann beispielsweise aber auch über den liebevollen Islam, über den superschönen, über das, was quasi auch so am nächsten ist zum Christentum, immer wieder auch so genannt, über die edlen Sultane, über die schönen Paläste im Osmanischen Reich, sehr, sehr viele so erotisierende Aspekte gesprochen, über die Eunuchen beispielsweise, die irgendwie in den Harems rumlauerten, Eunuchen, diese geschlechtslosen Wesen, von denen sich halt im Westen niemand so richtig was vorstellen konnte. Also so, das sind halt alles auch so positive Aspekte.
Wie viel ist denn da eigentlich, ich habe das so oft jetzt gehört, Harem, Eunuchen, wie viel ist da eigentlich wirklich dran und wie viel hat es einfach komplett erfunden?
Also wenn man es jetzt wissenschaftlich heran betrachten will, sind Harems eigentlich wie Fatima Mernissi, eine sehr bekannte islamische Feministin, auch aus einer postkolonialen Bewegung heraus entstanden, die halt eben dieses Haremsbild analysiert hat, sind Harems vor allem Orte gewesen, an denen sich Frauen versammelt haben. Also das sind No-Go-Areas für Männer, sondern quasi wirklich Orte, an denen Frauen halt gewesen sind. Und was da drin passiert, das ist halt sehr, sehr oft immer eine Fantasie gewesen. Nichtsdestotrotz gab es natürlich immer wieder auch Sultane, die das halt eben auch, also als Ort für Sex, als Ort für Gruppensex, als Orte, wo auch sehr, sehr viele Männer, mit denen man auch Sex hatte, da waren. Und das Bild von dem man halt quasi ausgeht, als was der Harem ist, ist nicht komplett falsch, so, und darum geht's ja auch nicht, dass alles nur komplett Fantasie und komplette Lüge ist, aber es ist ja doch nicht komplett richtig, so, weil letzten Endes, was es halt ist, ist, dass es halt nur ein Bruchteil ist von dem, was man als Harem versteht, und der allergrößte Bruchteil, und zwar die Mehrheit der Menschen, die nicht Sultane sind, für die war das ein Ort, an dem sich Frauen versammelt haben.
Ein Großteil dieser Texte liest sich ja, mal ganz blöd gesagt, ein bisschen wie, wenn ich als Student eine ganz dringende Deadline hatte und es nicht mehr geschafft habe zu recherchieren, habe ich mal so ein bisschen die Fantasien spielen lassen, so mal ein bisschen was aufgeschrieben, habe ich nicht gemacht, natürlich haben wir alle nie gemacht, aber so liest sich das doch, oder? Das ist dann im Prinzip das Belege, die sucht man sich dann so im Nachhinein raus, die können dann irgendwie auch passen, vielleicht passen sie auch nicht, und dann ist es auch erstmal egal, ob das jetzt positiv oder negativ geschieht, ob ich jetzt bei Goethe ankomme mit seinem ostwestlichen Divan oder ob ich bei irgendwelchen Monstergestalten rauskomme, die das christliche Abendland bedrohen. Es ist halt nicht an der Realität orientiert, sondern vielmehr an der Fantasie der Autoren. Sagt dementsprechend auch mehr über die Autoren aus. Und in dem Fall muss man, glaube ich, fast nicht gendern. Das kannst du mir jetzt als Historiker nochmal sagen. Das waren ja primär Autoren, die das so geschrieben haben.
Auch ein paar Frauen tatsächlich, und also genau, Frauen hatten natürlich auch immer einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass Kolonialismus im Nahen und Mittleren Osten funktionierte, aber natürlich so der überwiegende Teil waren natürlich Männer.
Ihr beiden habt ja auch zum Nahen und Mittleren Osten so mehr oder weniger studiert. Das war eine politische Frage, sorry. Ja,
Wir haben Orientwissenschaft studiert.
Das Wort habe ich doch gleich vermieden.
Verdammt, jetzt ist es raus.
Könnt ihr mal sagen, ab wann bei euch im Feld es überhaupt, ich sag mal, wenn man eine Karriere machen wollte, ab wann war es eigentlich verpflichtend, eine Sprache vor Ort sprechen zu können? Das ist ja noch nicht so lange her, oder? Wenn ich jetzt als aufstrebender Akademiker in den Orientwissenschaften Karriere machen möchte, ab wann hätte ich mir so wirklich ernsthaft überlegt, jetzt lerne ich mal so eine Sprache? Ich meine jetzt gerade das Jahrzehnt, weil es war ja früher so, dass man auch Orientwissenschaft betrieben hat, im Zweifel ohne die Sprache zu sprechen. Da hat man sich dann Guided Tours genommen, da hat man teilweise auch ein bisschen Abenteurerberichte gehabt, aber nicht immer etwas geschrieben und eigentlich überhaupt in der Sprache kommuniziert, über die man gerade schreibt.
Also ich habe dazu jetzt zwar keine Antwort, aber interessanterweise habe ich mir ein Interview von Professor Hamid Daboshi, also wo der lehrt, schreiben wir noch in die Beschreibung. Aber er meint, also dass sich das so ein bisschen auch geändert hat. Ne? Also Orientwissenschaften war relevant gerade in der Sowjetzeit. Ne? Also im Kalten Krieg musste man halt gucken, man hat sich das vorgenommen, versucht, alle Gebiete, wo die Sowjetunion irgendwie Einfluss hat, zu verstehen. Und also taktisch, das hat immer irgendwo auch was, also es war ja immer irgendwo Macht, Taktik und natürlich auch Ressourcen. War es bei Napoleon schon, war es damals schon, nach dem Ende des Kalten Krieges ging es dann in Richtung der Area Studies, so, und da wurde das nochmal anders angeguckt, und jetzt ist auch das mehr und mehr am Wegbrechen nach diesem Professor Hamid Daboshi. Und er meint, die Deutungshoheit verschiebt sich jetzt, das ist eine ganz wichtige und gefährliche Entwicklung, in Richtung von Thinktanks, im Beispiel der USA, die dann halt in Washington sitzen und keinem Peer Review ausgesetzt sind, also noch nicht mal einem Peer Review, noch nicht mal irgendwo in einem Journal publishen müssen, sondern die können einfach sagen, so, das ist unsere Policy Recommendation, geht nach Irak, die freuen sich, in seinen Worten, die werfen dir noch Baklava entgegen, wenn du kommst, so, und uns befreist und uns Demokratie bringst. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, in die die Orientwissenschaften und der Orientalism geht.
Das finde ich ganz guten Einstieg. Jetzt, ich sag mal, die Welt, die wir jetzt mal so skizziert haben, die ist ja schon, also mich deprimiert das jetzt ein bisschen. Wir haben hier die kolonialen Bestrebungen, die 40 Jahre später immer noch aktuell sind. Das betrifft Menschen, die im Westen aufgewachsen sind. Das betrifft uns als Gewürzkartoffeln. Das betrifft die Leute...
Gewürzkartoffeln? Finde
ich einen Begriff. Ist das geil.
Mit Kümmel Gewürzkartoffeln.
Ich möchte Knoblauch in meinem Glas haben. Na, Schube darf nicht fehlen, ne?
Naja, und okay, dann, wie als Gewürzkartoffeln.
Ja, und das betrifft ja auch so Menschen im Oman oder in Marokko, die ja nie irgendwie in Europa aufgewachsen sind. Also man kommt da ja scheinbar nicht so wirklich von weg. Würde ich mich jetzt mal fragen, gibt es so ein Leben nach dem Kolonialismus? Was kann man da so eigentlich machen?
Ich habe dazu vielleicht was ganz Spannendes. Slavoj Žižek hat tatsächlich sich dessen angenommen. Er hat sich dessen angenommen und er hat interessante Aussagen. Ich mache jetzt wieder Englisch. Er bezieht sich hier auf die auf Apartheidszeiten und halt eben auch, also für ihn ist Orientalismus auch eben weiter, ne? Also der postkoloniale Diskurs. Und er meinte eben, colonizers did want that the slaves find their roots. Also er sagt eben genau dieses, so die wollten, dass die nachgucken, also auch eben diese amerikanischen, was jetzt auch im Diskurs so, ne? Wir back to the roots, Motherland Africa und sowas. Genau das ist irgendwie auch Intention gewesen. Und was sie auf keinen Fall wollten, was auf keinen Fall gewollt ist, ist, dass die Colonized so werden wie die Colonizers. Und das würde ich jetzt übertragen auf vielleicht meine Situation oder auf Deutschland und würde das interpretieren als so, wir sehen uns halt, okay, das, ich kann das nicht richtig in Worte fassen, vielleicht wenn ich jetzt weitergehe zu dem nächsten Step, also er meint, the first step of really fighting Orientalism is treating the others as ordinary dirty people as we are. Also er meint, wir dürfen dieses Othering, sei es positiv oder negativ, also vor allem dieses Positive, er bezieht sich genau darauf, dass man halt dann wieder so dass so diese Cultural Appropriation und Appreciation und all dieses Positive, dass man das gar nicht so sehr an sich kommen lassen soll, sondern eben das Label, was wir als Gewürzkartoffeln haben, das sollen wir nutzen, und zwar, wir sollen, also das wäre die Lösung. The solution is not to return back, but precisely to see being deprived of the roots as a unique chance of freedom. Wir sind undefined, wir können uns selbst neu definieren und wir müssen nicht uns zurückbeziehen auf Persien, wie ich in meinem Fall zum Beispiel.
Genau, also ich würde vielleicht noch dazu sagen, dass wir vielleicht Orientalismus heute in nicht mehr als das koloniale Konstrukt sehen sollten. Es entstammt daraus, so auf jeden Fall. Und das ist auch wichtig in meinem Kopf zu behalten, aber eben auch als postkoloniale Realität. Also wenn wir eben sagen, wie definieren wir die Weltordnung von heute und welche Rolle spielt Orientalismus eben heute, dann würde ich sagen, müsste man sich halt eben die Wichtigkeit von Orientalismus in der Globalisierung anschauen, von der freien Marktwirtschaft und was das halt eben in also in materiellen Sinne halt eben für Auswirkungen halt eben hat, so auf Menschenleben beispielsweise. Also wenn, weiß ich nicht, wenn Waffen, wenn irgendwelche Panzer in, an, weiß ich nicht, an die Türkei verkauft werden, weil A, das bringt Geld und B, damit schützt man die Grenzen nach Europa und C, damit hält man sich auch ganz viele orientalische Menschen vom Leib und D, damit kann man auch schön irgendwie dieses Bild vom gefährlichen Orient mit ISIS und weiß ich nicht was diesem Terrorgebilde, an diesem gefährlichen Orient halt irgendwie auch verteidigen vor Ort so, und damit verdienen halt aber andere halt immer noch einfach krass viel ihr Geld, so, oder wenn halt irgendwie eine Regierung wie die von Ägypten dann stabil gehalten werden soll, stabil deswegen, weil sie die gefährlichen Araber schön unterdrückt, so, sie unterdrückt schön die Muslime, und dafür geben wir fette Verträge von Siemens irgendwie an Staat, damit irgendwie wieder Leute aus dem Westen halt irgendwie Geld verdienen, und das funktioniert halt tatsächlich nicht einfach nur so, oh, wir bringen einen Vertrag dorthin, sondern das funktioniert halt durch Stabilisierung von Diktaturen, das funktioniert durch ein Bild von den gefährlichen Flüchtlingen, die nach Europa kommen, das funktioniert durch ein Bild von, die müssen schön diszipliniert werden im Nahen Osten, und dafür kriegt eine ganz kleine Elite, wie es halt im Kolonialismus halt eben auch funktioniert hat, kriegt halt dafür ihre Benefits, so, und eben seit nochmal in so einer ökonomischen Dimension sich vielleicht nochmal anzuschauen, so wie halt eben die neoliberale Marktwirtschaft funktioniert, finde ich halt irgendwie wichtig, um sich eben eine Welt nach dem Orientalismus vorzustellen.
Das finde ich super, was du gerade sagst, weil die Falle, in die man ja sonst tappen kann, ist zu sagen, Orientalismus ist nur Sprache. Und das heißt, wenn ich meine Sprache ändere, dann muss ich sonst nichts mehr ändern.
Ja.
Aber da steckt ja noch viel mehr dahinter.
Ja.
Da stecken ökonomische Sachen drin, da stecken geopolitische Sachen drin, da stecken alltagspolitische Sachen drin. Und die kann man alle irgendwie angehen, nur halt auf verschiedene Arten. Ist der Begriff Orientalismus auch im Zweifel ein bisschen zu weit, um so eine Lösung zu haben.
Genau, klar. Genau, aber eben Sprache reicht nicht. Nur wenn ich Geflüchtete sage, bin ich nicht der Mensch, der versucht, auf Augenhöhe zu arbeiten. Oder wenn ich gendergerechte Sprache anwende, heißt es nicht, dass ich dann, weiß ich nicht mansplaine oder sowas, sondern da sind noch viele andere Dimensionen halt noch, die das halt, also dieses Riesenkonstrukt und diese krass verschiedenen Dimensionen irgendwie von Orientalismus halt irgendwie, also die halt irgendwie so angegangen werden. Ja, ich sehe halt irgendwie nur dieses sich anlesen und so weiter reicht dann halt letzten Endes nicht, um Realitäten zu shapen.
Oder? Das finde ich eigentlich auch einen absolut großartigen Schlusssatz. oder?
Ich wollte tatsächlich, will dir gar nicht den Schlusssatz klauen, aber ich habe das Gefühl, wir haben eine Sache noch nicht gesagt, und zwar Orientalismus ist halt auch, geht auch noch ein bisschen weiter und so in den ins Fernöstliche, das habe ich jetzt, das zählt auch dazu, wenn halt wir von Asien reden und irgendwie keinen Hehl draus machen, aus welchem Land eine Person kommt. Ja. Das ist genauso Orientalismus. Ich habe dazu noch ein Beispiel. Können wir vielleicht noch rausschneiden? Mhm. Vielleicht ist es spannend. Es gibt hier von Nicki Minaj einen Song, You Love. Und da ist sie einfach stereotyp asiatisch gekleidet. Sie hat, das ist eigentlich ein super Paket, das Ganze. Sie singt irgendwie When I was a geisha and he was a samurai, somehow we understood him when he spoke Thai. So, no fucks given. Komplett, ne? Also Geisha, Samurai, das ist, ich glaube mal zu behaupten, das ist Japan, das ist eine Insel. Thai ist nicht auf dieser Insel. Das ist So,
und sie gleichzeitig hat natürlich sicherlich in einer absolut kritischen Perspektive auf die Lage der Thai-Einwanderer in Japan aufmerksam machen.
Ich glaube auch.
Das wird's gewesen sein, oder?
Das wäre next level. dann erklär mir jetzt aber, wieso die Frauen in dem Video, und ich hab hier diesen Screenshot für euch, ne? Also auf dem Bild, ich beschreibe das mal, sehen wir zwei in Latexleder gekleidete Frauen. Davon, also sie kämpfen beide mit einem Samurai-Schwert oder zumindest einer gebogenen Klinge, und eine von diesen Frauen trägt einen Niqab-eskes Ding, ist geschminkt und ist halt, das ist der Asien-Kontext, hat nichts mit irgendwie ostasiatischer Kleidung zu tun.
Ja, eher so ein islamischer Kontext.
Ne? Ganz genau. Also das wird alles zusammengeworfen und da hast du das perfekte Rezept für ein orientalistisches Musikvideo.
Vielleicht nochmal, weil das so gut war, wie fluide halt irgendwie Orientalismus und das Konzept und die Bilder, die wir halt irgendwie haben, funktioniert. Ich finde es super, super witzig, zu schauen, wie Orientalismus halt irgendwie hier betrachtet wird und wie es in London zum Beispiel ist. Orientalismus in London oder Orient, besser gesagt, ist halt so was komplett anderes. Orient ist China. Also Orient ist dort überhaupt nicht irgendwie Libanon, Syrien oder Arabien, sondern China. So, das sind ganz 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 andere
Wahrnehmung
genau von wie fantasievoll man halt irgendwie sein kann mit diesem Begriff. Ne, er kann halt alles und ist aber letzten Endes nicht sehr viel.
Ich nehme auf jeden Fall mit die Gewürzkartoffel. Das wird in meinen Schatz einfließen.
Hashtag Gewürzkartoffel.
Ja, Hashtag Gewürzkartoffel. Können wir direkt weitermachen.
Aber viral gehen.
Und apropos weitermachen, also das Thema Darstellung Fernasiens in der Populärkultur, das ist ja fast eine eigene Folge für uns. Da haben wir doch schon mal ein paar Ideen für.
Auf jeden Fall. Wir schauen uns noch mal ein paar Spiele an. Tarek und ich sind Fans von Pen-Paper-Rollenspiel und dazu gibt's auf jeden Fall in der Zukunft eine Folge. Da schauen wir uns an, wie The Orient beschrieben wird.
Das hat er jetzt sehr nett formuliert. Wir sind einfach diese Nerds, mit denen immer keiner was zu tun haben möchte. Und da hat man ganz viel mit komischen Asienbildern zu tun, oder? Das kann man doch vielleicht auch auf mehr Felder übertragen.
Auf jeden Fall.
Ja, ja. So, aber dann tatsächlich kommen wir zum Schlusswort. Wir machen jetzt nämlich einfach mal Feierabend hier. Und
Prostata.
Prostata, ja.
Das hat er sich echt für den Moment aufgehoben. Meine Güte. Tarek plant so viel.
Kommt monatelange Paarung zum Trinken. So, danke dir, Suha, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke euch. Vielen, vielen Dank.
Extra aus London eingeflogen. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Eingeflogen.
Ja, sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fand's sehr, sehr schön. Sehr, sehr spannend.
Vielleicht kriegen wir dich ja noch irgendwann mal zu einem anderen Thema ins Mikro.
Vielleicht, ja. Wenn ich noch mal hier bin, sehr gerne.
Haben wir sowas wie einen Schlusssatz, was wir machen? So ein Teaser?
Du darfst einen erfinden. Suhail, magst du einen erfinden? Einen Schlusssatz?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.